Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Moment der Sorge. Und da ist der Moment der Sackgasse, in der man nicht mehr weiß, wo es vor und zurück geht. Jeder von uns kennt solche Momente der Verzweiflung. Jeder von uns hat sie schon erlebt, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Und vielleicht ist diese Zeit, so wie es Dirk Beinke gerade schon in dem Lied angekündigt hat, so eine Zeit für dich, in der dich Sorgen quälen. Vielleicht ist es eine Zeit, in der die Nachrichten, die man so hineinbekommt am Tag, sich auf das Gemüt legen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und dann ist die Frage, was hilft in so einer Zeit? Woher bekomme ich neue Luft zum Atmen? Woher bekomme ich einen Weg aus der Sackgasse? Wie kann meine Seele neu aufatmen? Das sind die Fragen, die einen beschäftigen. Wir wollen uns heute mit der Kindheit Gottes vertraut machen. Wir wollen uns darum kümmern, was wissen wir eigentlich über die Jugend Jesu? Und dabei stellt sich die Frage, wie ist denn das jetzt zu verknüpfen mit der Eingangsbemerkung, die ich eben aufgeworfen habe? Nun, wir schauen es uns an. Wir starten eine kleine Predigtreihe. Heute werde ich mich kümmern um die Kindheit und Jugend Jesu. Nächste Woche wird Jonathan dann predigen über die Taufe Jesu. Und dann werden wir uns in einer weiteren Predigt von Jonathan um die Versuchung Jesu kümmern. Und als Leitvers oben drüber steht der Vers, den Monika gerade schon in der Moderation erwähnt hat, Philipper 2. Die Verse 6 und 7, die ich jetzt noch einmal nach der Basisbibelübersetzung vorlese. Die gibt es übrigens inzwischen auch als ganze Bibel, nämlich seit 2 Tagen kann man sie bestellen. Von göttlicher Gestalt war er, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute, sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechts an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Jesus wurde ganz Mensch. Wir wollen das jetzt einmal für heute versuchen nachzuvollziehen, was das für die ersten, ja fast 30 Jahre seines Lebens bedeutete. 30 Jahre, fast 30 Jahre lebt er auf dieser Erde und wir wissen von diesen ersten Jahren kaum etwas, so scheint es. Die Berichte überschlagen sich über die letzten 3 Jahre seines Lebens auf dieser Welt, aber was ist mit dem Anfang, mit seiner Jugend? Und warum überhaupt ist es wichtig, dass er Kind war und Jugendlicher war? Und wissen wir wirklich so wenig über seine Kindheit? Oder wissen wir vielleicht sogar mehr, als es uns bewusst ist? Schauen wir also genauer hin. Und wir starten mit seiner Kindheit und der erste große Block der Predigt beschäftigt sich mit der Frage, was wissen wir bzw. was können wir über seine Kindheit und Jugend erahnen? Was wissen wir über die Kindheit Gottes und was können wir über seine Kindheit und Jugend erahnen? Dazu lese ich einen weiteren kurzen Abschnitt aus Matthäus, der quasi der Einstieg in seine Kindheit und Jugend ist. Wie wir wissen aus der Weihnachtsgeschichte, hier und da auch schon drüber gepredigt, musste Jesus relativ schnell nach seiner Geburt fliehen, weil ihm nach dem Leben getrachtet worden ist. Jesus war von Anfang an offensichtlich nicht so richtig gewollt auf dieser Welt und musste vor dem König Herodes fliehen. Aber auch die Macht der Mächtigen nimmt irgendwann ein Ende und das Ableben steht irgendwann im Raum. Und so musste auch Herodes die Bühne dieser Welt irgendwann verlassen. Und da setzt der Bibeltext ein. Herodes war gestorben, sieh doch, ein Engel des Herrn erschien Josef im Traum in Ägypten. Er sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh in das Land Israel, denn es sind alle tot, die das Kind umbringen wollten. Josef stand auf, nahm das Kind und seine Mutter und kehrte in das Land Israel zurück. Er hörte, dass nun Archelaus König über Juda war, anstelle seines Vaters Herodes. Deshalb fürchtete sich Josef davor, dorthin zu gehen. Im Traum bekam er neue Weisung von Gott. Daraufhin zog er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. So ging in Erfüllung, was Gott durch die Propheten gesagt hat. Er wird Nazoräer genannt. Das Leben Jesu ist am Anfang von Flucht und Angst geprägt und gekennzeichnet. Von Anfang an weiß er, was es heißt, nicht gewollt zu sein. Ja, mehr noch, mit dem Tode bedroht zu sein. Und damit musste er sich immer Zeit seines Lebens auseinandersetzen. Das ist der Text in seine Kindheit hinein. Danach schweigt das Neue Testament, zumindest im Matthäus, erstmal lange Zeit. Wir haben eine kleine Episode im Lukas-Evangelium, die den meisten vertraut sein wird. Nämlich, dass Jesus im Tempel mit 12 Jahren auftaucht und sich dort mit den Schriftgelehrten der damaligen Zeit auseinandersetzt. Hier bekommen wir einen ersten Charakterzug in dieser kleinen Tempel-Episode genannt, der für Jesus irgendwie bezeichnend ist. Schon da im Lukas-Evangelium heißt es, dass Jesus gut zuhörte und gute Fragen stellte. Etwas, was wir später in seinem Wirken ja immer wieder bemerken können, dass Jesus ein guter Zuhörer war und sehr präzise Fragen stellen konnte. Damals die Schriftgelehrten, als Jesus mit 12 im Tempel war, waren erstaunt über die Weisheit, die in diesem kleinen jungen Knaben schon sichtbar war. Jesus wird gelehrt worden sein, dafür wird sein Vater Josef gesorgt haben. Man darf davon ausgehen, dass sich Jesus gut in der Tora auskannte, dass er wusste, was da im Alten Testament in den 5 Büchern Mose berichtet worden ist. Das war gang und gäbe, dass man junge Menschen in der Heiligen Schrift ausbildete. Aber gleichermaßen dürfen wir auch gewiss sein, dass er nicht über so eine profunde und allgemeinwissentliche Ausbildung verfügte, wie das vielleicht Kaisersöhne im Machtzentrum Roms bekommen haben. Die werden eine ganz andere Ausbildung bekommen haben, gerade auch in Rhetorik und diesen Fächern. Das hat Jesus so nicht bekommen können, mit dieser Biografie, mit diesem Background, den er von den Eltern hatte. Was wissen wir noch über Jesus? Er wird gelehrt worden sein von seinem Vater, nicht nur in der Tora, sondern auch in dem ganz profanen Leben, nämlich im Handwerk. Wir wissen, dass Josef, so wird es übersetzt, Zimmermann war. Er war, das müsste man heute so sagen, eigentlich ein Baumeister. Er hat Häuser gebaut. Also mehr noch als wie ein Dachstuhl, sondern er war einfach dafür zuständig, dass Häuser gebaut werden konnten. Und damals wurde wenig mit Holz gearbeitet, viel mit Stein. Er hat viele kleine Häuserchen wahrscheinlich gebaut, hatte eine kleine Firma. Und hier wird Jesus das Handwerk von Josef gelernt haben. Aber wie lange? Da Das ist eine spannende Frage. Irgendwo in der Jugendzeit, irgendwo zwischen 12 und Ende 20, muss es im Leben Jesu einen großen Bruch gegeben haben. Denn Josef taucht nicht mehr auf. Er wird nach der Tempelepisode nur noch ein einziges Mal erwähnt, als man Jesus versucht zu verorten, wo kommt er her? Ach, das ist doch der Sohn Josefs. Aber das ist eher im Sinne von Abstammungslinie. Das ist doch der von dem. So wie wir das heute in Dörfern können, ne? Des Müllers Fritz. Aber Josef spielt keine weitere Rolle. Man darf wohl davon ausgehen, dass er gestorben ist. Nicht mehr da. Im Gegensatz zu Maria, die ja immer wieder eine Rolle im Neuen Testament spielt. Jesus ist also konfrontiert mit Trauer, mit Verlust und auch der damit verbundenen Sorge, wie werden wir jetzt als Familie weiter überleben? Als ältester Sohn wird er dafür verantwortlich gewesen sein, das Brot und die Nahrung nach Hause zu bringen. Er wird dafür verantwortlich gewesen sein, das Geschäft weiter am Laufen zu halten und für seine Geschwister und für seine Mutter zu sorgen. Und dabei wird er eingetaucht sein, auch in sein Umfeld und in seine Umwelt. Was wissen wir also noch mehr von Jesus? Dazu müssen wir im Prinzip eine Zeitreise machen von einigen Jahren in die Zeit, wo er wirkt und uns die Predigten anschauen, die von einer Tiefe und von einer Präzision überzeugen. Seine Gleichnisse und seine Bilder, die er verwendet in seinen Reden, zeugen davon, dass er sich auskannte, dass er wusste, wovon er redet, dass er es selber erlebt hat. Jesus wird gesehen haben, wie es Ungerechtigkeiten gibt, wie sich reiche Bauern neue und größere Scheunen bauen und die Landarbeiter, die landlosen Bauern verzweifelt darum kämpfen, Lohn und Brot zu bekommen. Er wird erfahren und gesehen haben, wie die Männer, die jungen Männer am Straßenrand rumsaßen und darauf gewartet haben, dass ihnen jemand Arbeit anbietet, dass sie irgendwo in einem Weinberg die Ernte unterstützen können. Er wird gesehen haben, dass der Lohn ungerecht verteilt worden ist, dass manche mehr bekamen, manche weniger bekamen und nicht genau ersichtlich war, warum der eine mehr und der andere weniger bekam. Er wird gesehen haben, dass es da eine Menge Menschen gab, die krank waren, die im Elend versandet sind. Er wird die Menschen gesehen haben, die vielleicht ohne Beine und ohne Arme am Wegrand saßen und gebettelt haben, damit sie überhaupt in irgendeiner Form noch etwas bekommen. Er wird gesehen haben, wie die Not zum Himmel schreit. Und er wird auch registriert haben, dass die Römer eine sehr grausame Besatzungsmacht waren, die einfach mal so einen Mann nehmen konnten und ihn zwingen konnten, irgendetwas für sie zu tragen. Und er konnte sich nicht dagegen wehren, dieser junge Mann. Das alles wird Jesus gesehen haben. Jesus wird aber auch gesehen haben, dass es da eine innerpolitische Geschichte gab, nämlich die Zeloten, die ständig wie Terror machten gegen die Römer und die sich gegenüber dieser Staatsgewalt aufgelehnt haben. Und das mit brutalen Mitteln. Auch das wird er mitbekommen haben. Das prägt sein junges Leben, es prägt auch sein junges Leben, dass da Mächtige kommen und dass da Mächtige gehen. So wie wir es gerade im Eingangstext mit Herodes ja auch schon hatten. Ich finde es an der Stelle spannend, einmal innezuhalten und sich über die Frage Gedanken zu machen, was das wohl mit Jesus gemacht hat. Was hat es mit Jesus gemacht, dass da Menschen sind, die sich zu Göttern aufschwingen und meinen, sie wären gottgleich? Was hat das mit dem Mann gemacht, der wusste, dass er von Gott kommt? dass er Gott selbst ist. Ich habe es bewusst Gottes Kindheit genannt. Denn Gott war in Christus. Gott selbst ist in Jesus auf dieser Welt. Was hat das mit Jesus gemacht? Dass da Menschen Macht behaupten und meinen, sie hätten sie sich selbst verdient. Wie hält er das aus? Wie hält Jesus um alles in der Welt es 20 Jahre aus, nichts zu tun bei all dem Elend und der Not, die ihm da begegnet? Was muss das für eine gigantische Spannung gewesen sein? Zu wissen, ich könnte jetzt. Aber auch zu wissen, meine Zeit ist noch nicht da. Und ich unterwerfe mich ganz dem Plan Gottes. Ich unterwerfe mich ganz dem Willen meines Vaters und werde jetzt nicht aktiv, obwohl ich dieses ganze Elend schon sehe. Obwohl ich sehe, dass da Menschen sterben. Obwohl ich sehe, dass Freunde Freunde verlieren. Obwohl ich sehe, dass Menschen an der Existenzgrenze nagen. Ich könnte helfen. Ich könnte Brot machen. Ich könnte alles machen. Ich könnte das Wunder machen. Aber ich mache es nicht. Ich halte aus. Über 20 Jahre. Was hat das wohl mit Gott auf dieser Welt gemacht? Jesus wurde ganz Mensch. Er taucht völlig ein in die Kultur und hielt all das, was er dort erlebte, aus. Aber wozu? Wozu und warum wurde denn Jesus Kind? Wurde denn Gott Kind? Wozu die langen 30 Jahre im Verborgenen oder knapp 30 Jahre? Das ist die zweite Frage, der ich nachspüren möchte. Wozu? Jesus hat Teil an unserer kreatürlichen Endlichkeit. Er hat Teil an unseren Bedürftigkeiten und Begrenzungen. Er erlebt selber, was Grenze heißt. Er hat Hunger. Er muss gestillt werden. Was für eine Vorstellung. Gott muss gestillt werden. Gott liegt in Windeln mit all dem, was das bedeutet. In der damaligen Zeit, ohne die großen Pharmakonzerne Bayer und Co., die nette Cremes zur Verfügung stellen. Was hat das bedeutet, dass Jesus Kleinkind war, laufen gelernt hat, am Anfang nicht mehr konnte als schreien? Jesus hat Durst. Gott hat Durst. Er empfindet, was Durst ist. Gott empfindet, was Müdigkeit bedeutet. Abgespanntheit. Gott empfindet, was Menschen empfinden, wenn sie Freude wahrnehmen, wenn sie auf Hochzeiten tanzen und so richtig das Tanzbein schwingen. Wir dürfen nicht vergessen, so eine Hochzeit dauerte 7 Tage. Da sind unsere kleinen Hochzeiten ja ein kleiner Abklatsch. 7 Tage feiern, auch das kannte Jesus. Er kannte die Trauer und hat mitbekommen, was es bedeutet zu weinen, selber zu weinen. Er war wirklicher Mensch, ganzer Mensch. Er ist durch alles durchgegangen. Er hat das ganze Dasein des Menschen von vorne bis hinten geteilt. Er hat all die Belastungen erlebt, die wir auch kennen. Bis hinein in unsere Ängste. Ja, auch unsere Ängste. Er weiß, was Angst ist. Gerade am Ende seines Lebens hören wir von der Angst, der Todesangst, dass es wie Blut von seiner Stirn rollte. Jesus hatte Todesangst. Haben wir uns das einmal bewusst gemacht, was das bedeutet, dass Jesus Todesangst hatte? Die ganze Angst dieser Welt gespürt hat, die Verzweiflung, die Ausweglosigkeit. Das heißt, in allem, was Menschen betreffen und bedrängen kann, ist er ganz an unserer Seite. Nochmal, in allem, was Menschen bedrängen und betreffen kann, ist er ganz an unserer Seite. Es gibt nichts, worin er uns nicht verstehen könnte. Im wahrsten Sinne des Wortes, so heißt ja Gott, Gott mit uns. Immanuel, Gott mit uns in allen Situationen. Gott hat Teil an uns und geht uns voraus. Und nun kommen wir wieder zu der Einstiegsfrage zurück. Was hilft mir in Ausweglosigkeiten? Was hilft mir in den Situationen, wo ich nicht mehr atmen kann? Und ich erinnere mich zurück an die Situationen, was mir geholfen hat. Es ist dieser Moment, dass mich jemand versteht. Ich glaube, das ist ein ganz tiefes Bedürfnis in uns Menschen drin, dass wir verstanden werden wollen. Versteht mich denn hier überhaupt noch irgendjemand, so als Ausspruch? Ich glaube, es ist ein fundamentales Grundbedürfnis des Menschen, verstanden zu werden. Empathie. Einfühlungsvermögen. Ich fühle mich in die Situation eines anderen Menschen ein. Das ist richtige Arbeit. Jesus macht es noch krasser. Er identifiziert sich sogar mit dem Menschsein. Und das finde ich so beeindruckend. Menschen, die mir zu verstehen geben, dass sie mich verstehen, sind ein wahrer Schatz für mich. Das ist dieser Moment, wo ich gar nicht viel sagen muss und ich durch ihr ganzes Wesen ja schon verstehe, dass sie mich verstehen. Und dadurch ist mir schon geholfen. Das tut so unglaublich gut. Das ist wie wenn dich jemand umarmt, obwohl er dich noch gar nicht umarmt hat. Wie viel mehr muss das bei Jesus der Fall sein? Und habe ich auch schon selber so erlebt. Wie viel mehr ist das bei Jesus der Fall, der durch alle Tiefen dieser Welt durchgegangen ist, der all diese Spannungen, die wir vielleicht jetzt in diesem Moment auch erleben, ausgehalten hat. Er versteht mich. Immer. Zu jeder Tages- und zu jeder Nachtzeit. Er spricht mir durch sein Leben. Er spricht mir durch sein Leben zu. Ich kenne deine Situation. Ich kenne deine Spannung. Ich kenne deine Wut. Ich kenne deine Trauer. Ich kenne deine Freude. Ich kenne deine Verzweiflung. Ich kenne alles. Ich kenne dich. Nimm meine Hand. Vertrau mir. Ich will Teil deines Lebens sein und dir neue Luft zum Atmen geben. Mein Leben ist die Quelle deiner Hoffnung. Mein Leben, das ich hier auf dieser Welt gelebt habe, das ist deine Quelle. Atme durch. Komm mit mir. Willst du mit mir kommen? Willst du meine Hand ergreifen? Das ist die Frage, die Jesus dir stellen möchte. Und gleichzeitig die Hoffnung, die er dir geben möchte. Ich bin an deiner Seite. Deshalb bin ich Mensch geworden. Ich bin Mensch geworden, um dich zu verstehen. Und deshalb bin ich die ganzen vielen Jahre hier auf dieser Welt gewesen. Ich bin nicht als fertiger Gott irgendwie vom Himmel gefallen und habe hier mal 2, 3 Wunder getan und dann bin ich wieder von dannen getreten. Nein, ich bin in die Niederung, in die Tiefe des menschlichen Lebens hinabgestiegen. Und ich weiß exakt, wovon du redest. Obwohl ich es vorher auch schon wusste, aber ich weiß es jetzt wirklich ganz exakt. Ich bin an deiner Seite. Fürchte dich nicht. Amen.